Stellen wir uns vor, wir würden in Uster in der Stadt eine Umfrage machen, beim Bahnhof, in der Einkaufszone und den Menschen nur eine Frage stellen und sie fragen, was verstehst du, was verstehen sie unter Gerechtigkeit? Ich kann mir vorstellen, viele Leute werden stutzen und werden einen Moment überlegen und werden Mühe haben, mit wenigen Worten in ein, zwei, maximal drei Sätzen zu sagen, was Gerechtigkeit ist oder was sie unter Gerechtigkeit verstehen. Es ist nicht so, dass sie das Wort nicht kennen, aber wenn man so aus heiterem Himmel gefragt wird, was verstehst du unter Gerechtigkeit, ja, dann kommt man schon ein bisschen ins Stottern. Und wenn es schwierig ist, diesen Begriff, der uns ab und zu im Leben in unterschiedlichen Zusammenhängen begegnet, wenn es so schwierig ist, diesen Begriff zu definieren, dann könnte man ja einen Kongress machen und weltweit die besten Wissenschaftler zusammenholen, die Juristen, die Soziologen, die Philosophen, vielleicht noch Psychologen, Ethnologen, Anthropologen, 3 Tage Vorträge, Workshops veranstalten mit dem Ziel, am Schluss 3 Sätze zu verabschieden, was ist Gerechtigkeit? Ich befürchte, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob das gelingt, dass die sich dort auf eine Definition von Gerechtigkeit einigen. Schon interessant, ein Begriff, den wir immer wieder gebrauchen und lesen. Und wenn wir sagen, was genau ist denn Gerechtigkeit, ist es nicht so einfach, das zu benennen. Aber wenn wir eine Umfrage machen in Uster, beim Bahnhof, in der Innenstadt und die Menschen fragen, bist du schon einmal ungerecht behandelt worden? Dann werden die allermeisten spontan sagen, ja natürlich. Ja, kannst du ein konkretes Beispiel erzählen? Und dann müssen wohl die meisten nicht lange nachdenken, wo sie eine Geschichte erzählen, wo sie ungerecht behandelt wurden. Und das ist schon speziell. Wenn man sie fragt, was ist denn Gerechtigkeit, haben sie Mühe, das zu beschreiben. Wenn man sie fragt, bist du schon einmal ungerecht behandelt worden, haben die allerwenigsten Mühe, etwas zu benennen. Also wir können Gerechtigkeit nicht so gut definieren, aber wir haben ein Gefühl für Gerechtigkeit. Und wenn dieses Gefühl für Gerechtigkeit verletzt wird, dann tut uns das weh. Dann können wir nicht einfach so darüber hinweggehen. Wir haben eine Vorstellung in uns drin von Gerechtigkeit und diese Vorstellung oder dieses Gefühl für Gerechtigkeit, das hat einmal mit der Persönlichkeit von jedem Einzelnen zu tun. Wenn wir darüber austauschen würden, würden wir merken, wir erleben nicht jedes Unrecht genau gleich intensiv und das Ganze hat auch eine kulturelle Komponente. Wenn wir mit Menschen aus anderen Kulturkreisen sprechen würden, würden wir merken, die empfinden nicht genau gleich wie wir. Nur ein kleines Beispiel. In ostasiatischen Kulturen, wo die Gemeinschaft viel wichtiger ist als bei uns in Europa, wo der Individualismus wichtiger ist, dort sagt man, jemanden zu belügen ist weniger schlimm, als ihm nicht zu helfen. Also jeder von uns würde wahrscheinlich sagen, wenn er merkt, jetzt bin ich belogen worden, dann das stört uns, das regt uns auf, das ist nicht recht. Aber dort sagt man, jemanden zu belügen ist weniger schlimm, als jemandem nicht zu helfen. Und wir würden wahrscheinlich genau umgekehrt sagen, jemandem nicht zu helfen. Also Lüge ist bestimmt schlimmer, als jemandem nicht zu helfen. Nur das als kurze Illustration. Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, wie gehen wir damit um? Dazu lese ich einen Abschnitt vor aus Nehemia 5. Da heißt es, im Volk breitete sich große Unzufriedenheit aus. Männer und Frauen kamen zu mir, nämlich Nehemia, und klagten über Leute aus ihrem eigenen Volk. Einige sagten, wir haben viele Söhne und Töchter. Um zu überleben, brauchen wir mehr Getreide zum Essen. Andere klagten, wir müssen unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, sonst haben wir in der Hungersnot nicht genug zu essen. Wieder andere beklagten sich, wir mussten uns Geld leihen, sonst hätten wir dem König die Pacht für unsere Felder und Weinberge nicht zahlen können. Wir sind doch aus demselben Fleisch und Blut wie die anderen aus unserem Volk. Unsere Kinder sind genauso viel wert wie ihre Kinder, aber wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven geben. Einige unserer Töchter sind zu Sklavinnen geworden und wir konnten nichts dagegen tun. Unsere Felder und unsere Weinberge gehören doch schon anderen. Als ich, Nehemia, ihre Klagen und diese Geschichten hörte, packte mich der Zorn. Ich dachte gründlich über all das nach. Dann zog ich die einflussreichen Leute und die führenden Männer zur Rechenschaft. Ich sagte zu ihnen, was seid ihr nur für Wucherer, die ihr eigenes Volk belasten? Dann rief ich ihretwegen eine große Versammlung ein. Dort sagte ich zu ihnen, wir haben Leute aus unserem eigenen Volk freigekauft, die zuvor an andere Völker verkauft worden waren, soweit es uns möglich war. Wollt ihr sie jetzt wieder verkaufen, damit wir sie nochmal zurückkaufen müssen? Da schwiegen sie, denn sie wussten keine Antwort. Ich fuhr fort. Das, was ihr da macht, ist nicht gut. Solltet ihr nicht so leben, wie es der Ehrfurcht vor Gott entspricht? Sonst macht ihr uns nur zum Gespött anderer Völker, die unsere Feinde sind. Meine Verwandten, meine Leute und ich, auch wir haben Geld und Getreide verliehen. Wir wollen den Leuten nun ihre Schulden erlassen. Gebt auch ihr ihnen heute ihre Felder und Weinberge, ihre Olivenbäume und ihre Häuser zurück. Erlasst ihnen die Rückgabe von allem, was ihr ihnen geliehen habt. Geld, Getreide, Traubenmost und Olivenöl. Die Männer stimmten zu. Ja, wir wollen alles zurückgeben und die Schulden nicht einfordern. Wir machen es so, wie du gesagt hast. Dann rief ich die Priester herbei. In ihrer Anwesenheit ließ ich die Geldgeber schwören, ihr Versprechen einzuhalten. Auch leerte ich die Taschen meines Gewands aus, dabei sagte ich, genauso soll Gott jeden, der sein Wort nicht hält, aus seinem Haus und Besitz hinauswerfen, leer und hinausgeworfen. So steht er dann da. Da sagte die ganze Versammlung, Amen, und lobte den Herrn. Das Volk hielt sich an diese Abmachung. Das ist eine sehr spezielle Situation. Wir befinden uns im 5. Jahrhundert vor Christus. Nehemia ist in Jerusalem. Er hat zum einen dafür gesorgt, dass die beschädigte Stadtmauer, seit Jahrzehnten beschädigt, dass die langsam und zielstrebig wieder aufgebaut wird. Und in dieser Zeit und auch als er später Statthalter war von Jerusalem, vom König eingesetzt, und vielleicht gehört diese Geschichte in diese Phase, wo er Statthalter war, da begegnet er unterschiedlichen anderen Nöten. Und hier kommen Menschen zu ihm, Arme aus dem Volk, aus Jerusalem und je nachdem aus der Umgebung, und die sagen, wir haben nicht genug zu essen. Wir mussten eigene Häuser und unser eigenes Land verpfänden, damit wir Geld bekommen und uns etwas zu essen kaufen können. Also modern würde man sagen, sie hatten ein großes Liquiditätsproblem. Und gerade in diesen Tagen und auch an diesem Wochenende sehen wir, was es bedeuten kann, wenn eine, nicht nur ein Mensch, sondern eine Organisation, eine Bank, ein Liquiditätsproblem hat. Und wir können gespannt abwarten, was wir morgen erfahren werden über die Zukunft einer großen Schweizer Bank. Aber hier ging es schlicht um Leben und nicht Überleben. Sie hatten kein Geld und sie mussten sich überlegen, was können wir machen, um irgendwie zu Geld zu kommen, damit wir uns was zu essen kaufen können. Und sie mussten sogar Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Was für eine Tragik im eigenen Volk. Es gab schon im Gesetz des Mose gab es Bestimmungen, was ein armer Mensch tun kann, wenn er nicht mehr weiter weiß. Es gab keinen Staat mit einem Sozialapparat wie bei uns und es war möglich, dass man sein Land einem anderen zeitlich befristet übergeben hat, um zu Geld zu kommen. Aber im Erlassjahr, spätestens nach 50 Jahren, ging das Land wieder zurück. Oder man konnte sich selbst, wie soll man sagen, als Tagelöhner verpfänden einem anderen, aber spätestens im Erlassjahr musste man wieder freigelassen werden. Das steht im Gesetz, wir wissen, wohl nicht genau, ob und wie das über die Jahre und Jahrhunderte umgesetzt wurde. Hier auf alle Fälle ist man zweifellos davon abgewichen. Und Nehemia hört von diesem großen Problem, er spricht von Wucher. Die Reichen haben die Not der Armen ausgenutzt, um selber noch reicher zu werden. Und es heißt hier von den Töchtern, die zu Sklavinnen geworden sind, und hier schwingt zweifellos auch der Tatbestand des sexuellen Missbrauchs mit. Eine ungeheure Ungerechtigkeit im Volk Gottes. Und Nehemia als der Verantwortliche und vermutlich als der Statthalter, der hört davon, und dann heißt es sehr pointiert: Als ich ihre Klagen und diese Geschichten hörte, packte mich der Zorn. Also da ist in ihm etwas abgegangen, das hat ihn emotional sehr stark bewegt, das hätte ihn verrückt gemacht. Da packte mich der Zorn und ich dachte gründlich über all das nach. In seinem Zorn hat er nicht einfach mit der Faust auf den Tisch gehauen und gesagt, so, und jetzt ist fertig. Er hat sich überlegt, was mache ich jetzt? Und er geht sehr, sehr entschlossen und zielstrebig zur Tat. Also er prüft, ist etwas an diesen Klagen dran? Und er muss sich sagen, ja, da ist etwas dran. Und dann nimmt er die einflussreichen Leute, die führenden Männer, die Reichen, die von dieser Situation profitieren, und er fährt ihnen ziemlich massiv gegen den Karren, wie man umgangssprachlich sagt. Was seid ihr nur für Wucherer, die ihr eigenes Volk belasten? Und dann ruft er eine Versammlung ein und er stellt sie öffentlich zur Rede und sagt, Leute, was soll das? Ihr beutet Mitglieder eures eigenen Volkes aus. Was für eine Ungerechtigkeit. Und er sagt, da schwiegen sie, denn sie wussten keine Antwort. Und dann verpflichtet er sie, sagt, hey Leute, was ihr verliehen habt, was man euch verpfändet hat, gebt es ohne Entschädigung zurück. Und er sagt, auch ich, meine Leute, wir haben auch anderen geliehen. Wir wollen den Menschen ihre Schulden erlassen. Wir wollen uns nicht an ihrer Not bereichern, wir wollen sie nicht noch tiefer nach unten drücken, sondern wir wollen ein Stück Gerechtigkeit schaffen. Nehemia klagt massiv diese soziale Ungerechtigkeit an, und er holt die Priester und er lässt die Verantwortlichen schwören vor Gott, dass sie damit aufhören. Also man merkt hier diese Intensität und dieses Engagement, was hier drin ist. Und es ist ihm ernst. Es ist nicht so, ja, und wir geben uns jetzt alle Mühe und wir machen das nimm, sondern Nehemia bezieht hier die Realität des allmächtigen Gottes mit ein und er lässt sie vor Gott schwören, nein, wir hören damit auf. Und er hängt sogar noch, man könnte sagen, einen Fluch an. Wer sich nicht daran hält, der wird ausgeschüttelt wie ein Gewand. Leer soll er sein. So setzt sich Nehemia für die Schwachen, für die Armen und für die Benachteiligten ein. Das ist ein sehr eindrückliches Beispiel. Ich möchte in der Folge auf zwei Punkte eingehen. Wie steht es um unsere menschliche Gerechtigkeit? Und in einem zweiten Punkt, was lesen wir auch in der Bibel, was lernen wir über die Gerechtigkeit Gottes? Ich habe am Anfang gesagt, es ist gar nicht so einfach, Gerechtigkeit zu beschreiben und zu definieren in ganz kurzen Sätzen. Und auch auf die Gefahr hin, dass ihr enttäuscht seid, ich versuche es jetzt doch gar nicht. Aber einen Grundsatz scheint mir wichtig und unumstößlich zu sein. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Das Wort Frieden ist heute schon mehrfach vorgekommen. Und Frieden, Hebräisch Shalom, ist für Gott etwas ganz Wichtiges. Und Frieden, das ist viel mehr, als dass zwei Nationen nicht gegeneinander Krieg führen. Frieden, das ist ein Zustand, wo es den Menschen wohl ist, wo es ihnen gut geht. Einmal für sich innerlich, aber dann auch in der Beziehung mit anderen, in der Beziehung zur Natur. Es ist ein heilsamer Zustand oder man kann auch sagen, ein Heilszustand. Shalom. Der Begriff Shalom enthält, wie gesagt, viel mehr als das, was wir unter Frieden verstehen. Und etwas scheint für mich unumstößlich: ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Wenn du schon einmal über den Tisch gezogen worden bist, du hast ein Auto gekauft und nach ein paar Wochen hast du gemerkt, ich habe viel zu viel dafür bezahlt. Du meine Güte, was hier an Mängeln zum Vorschein kommt. Du hast deine Wohnung oder dein Haus gekauft und irgendwann gemerkt, ich habe viel zu viel dafür bezahlt. Der hat mich über den Tisch gezogen. Du eine Wohnung gemietet und irgendwann merkst du, der Mietzins ist viel zu hoch, was hier alles kaputt ist und da schimmelt es. Und wenn ich anrufe, dann machen sie nichts. Dann merkst du, da drin belastet es deine innere Ruhe, deinen inneren Frieden. Und auf der anderen Seite, wenn der andere jetzt käme und sagt, hey, schön dich zu sehen, wollen wir einen Kaffee miteinander trinken? Da kann man nicht einfach so tun, als sei nichts passiert. Sondern die Beziehung ist gestört. Hey, du verhältst dich unrecht mir gegenüber. Das, was du machst, ist nicht fair, wie man vielleicht heute umgangssprachlich sagt. Mein innerer Friede ist betroffen. Ich bin unruhig, das tut weh, ich bin wütend und vielleicht kommen noch ganz andere Gefühle. Und die Beziehung zum anderen ist gestört. Ich kann nicht einfach so tun, als sei alles in Butter und alles in Ordnung. Du hast mich über den Tisch gezogen. Wir können über Ungerechtigkeit, über Unrecht nicht einfach so hinweggehen. Und jeder, der schon einmal Unrecht erlitten hat, und ich gehe mal davon aus, das geht mehr oder weniger uns allen so, und vielleicht hast du auch eine ganz konkrete Situation vor Augen, einen Menschen, der dir Unrecht getan hat. Wir sind mehr oder weniger alle irgendwo in der Situation des sogenannten Opfers. Man hat uns Unrecht getan, man hat uns unser Recht vorenthalten, jemand hat meine Situation ausgenutzt und das nagt und das nagt. Die Menschen damals haben sich an Nehemia gewandt, einen staatlichen Repräsentanten, den Statthalter. Wir gehen heute nicht zur Regierung, wenn wir Unrecht erfahren haben, wenn es was die Gesetze des Landes, Zivilgesetzbuch, Strafgesetzbuch angeht. Wenn es diesbezüglich relevant ist, gehen wir zur Polizei, machen eine Anzeige und dann kommt das vor den Friedensrichter oder vor ein ordentliches Gericht. Und wir versuchen, je nachdem, wenn wir das wollen, unser Recht einzuklagen. Und dazu gehört halt die je nachdem sehr leidige und schmerzhafte Erfahrung, das Recht haben und Recht bekommen nicht das Gleiche ist. Wenn ich jemanden anklage und der Beklagte gesteht sein Unrecht und seine Schuld nicht ein und es gelingt mir nicht zu beweisen, dass er im Unrecht ist, dass er ungerecht gehandelt hat, dann muss ihn der Richter, auch wenn ihm unwohl dabei ist, der muss ihn freisprechen. Und das tut nochmal richtig weh. Nehmen wir an, du bist wirklich im Recht und du merkst, ich bekomme aber kein Recht. Und das ist eine Situation, die verschiedentlich auftauchen kann und die sich zum Beispiel auch abbildet in ganz verschiedenen Hollywood-Filmen, wo jemand Unrecht erfahren hat und er merkt, die staatlichen Behörden, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die machen gar nichts. Je nachdem, da ist einer gestorben an einer Überdosis irgendeiner Droge und dann sagen sie, ja, das ist einfach ein toter Junkie mehr. Und dann sagen die Eltern, ja, aber mein Sohn ist kein Junkie. Ja, das sagen die meisten Eltern. Und dann versuchen sie, das zu den Akten zu legen. Und dann sagen sich die Betroffenen, hey, da ist ein großes Unrecht passiert und die machen nüt. Und je nachdem gibt es dann Filme, wo man sieht, wie einer selber zur Tat schreit, versucht, für Gerechtigkeit zu sorgen, er rächt sich vielleicht an denen, die ihm Unrecht getan haben oder dem eigenen Sohn, oder aber sie versuchen, sich an jemand anderem zu rächen. Das Motiv der Rache, das steckt in vielen von uns tief drin. Ich möchte mir Recht verschaffen, ich will mich rächen, ich kann da nicht einfach so drüber weggehen. Und wenn ich nicht an den herankomme, der mir Unrecht getan hat, dann lasse ich es an jemand anderem aus. Der hat mich über den Tisch gezogen, ich ziehe jetzt anderen über den Tisch, egal. Und das sind alles Gedanken und Gefühle, wo man merkt, das nagt da drin, das frisst an meiner Seele. Die Wut, der Groll, der je nachdem auch zu Hass werden kann, der zerfrisst mir die Seele. Und das ist eine große Not. Der Rechtsweg steht auch einem Christen offen. Wenn dir Unrecht widerfahren ist, kannst du versuchen, vor Gericht Recht zu bekommen. Aber wie gesagt, man bekommt leider nicht immer Recht. Aber wenn du Christ bist und auch jeder andere Mensch, was du machen kannst, ist, ich breite meine Not vor Gott aus. Gott, verschaffe du mir Recht. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und das sehen wir an ganz vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament. Er ist der Gott der Armen, der Witwen und der Waisen. Der Gott der Schwachen, die tendenziell sich nicht wehren können, denen immer wieder Unrecht geschieht und die sich nicht wehren können. Gott ist ein Gott der Witwen und Waisen. Damals eine Frau, wenn sie nicht verheiratet war, eine erwachsene Frau, die war ungeschützt. Das sehen wir im Alten und im Neuen Testament. Wenn ihr Mann gestorben war und sie nicht zurück in ihre Familie konnte oder die Familie des Mannes hat sich um sie gekümmert und sie geschützt und sie versorgt, als eigenständige Person war sie wie schutzlos. Und man konnte sich an ihr bereichern und das ist immer und immer wieder passiert. Gott, verschaffe du mir Recht. Schweig nicht zu diesem Unrecht. Das schließt nicht aus, dass man parallel dazu auch zu dem anderen hingeht und sagt, du hast mir Unrecht getan und ich erwarte von dir, dass du das in Ordnung bringst. Das schließt auch nicht aus, dass man parallel dazu versucht, über den Rechtsweg zu seinem Recht zu kommen. Aber zu sagen, Gott, verschaffe du mir Recht und sich das vor Augen zu führen, Gott ist, etwas stark vereinfacht gesagt, er ist auf meiner Seite, wenn du wirklich Unrecht erfahren hast, er ist auf meiner Seite. Ob du durch dieses Gebet dann immer Recht erfährst, das weiß ich nicht. Aber ich weiß es auch in meinem Leben, es bringt eine Ruhe in das Leben hinein. Gott, verschaffe du mir Recht, ich übergebe dir meine Angelegenheit. Und was du als Opfer auch tun kannst, und das hört sich je nachdem, wenn man starkes Unrecht erfahren hat, verstörend an. Wenn du großes Unrecht erfahren hast und du merkst, wie es dich quält und belastet und es kommt in deinen Träumen und immer wieder und du merkst, da tief unten in mir schlummert eine Wut und je nachdem, was passiert oder was für einen Film ich sehe oder was für eine Situation eintritt, plötzlich wird diese Wut geweckt. Das Beste, was du für dich und deine Seele tun kannst, ist, dass du dem anderen vergibst. Das ist das Allerbeste, was du tun kannst. Das ist nicht so leicht und das bedeutet, je nachdem, dass man sich erstmal entschließt, jawohl, ich will dieser Person vergeben, aber dass du merkst, ich kann das nicht einfach so, sondern ich muss wie einen Weg gehen. Und am Ende des Weges bin ich vielleicht so weit, dass ich merke, jetzt kann ich dem anderen Vergebung aussprechen. Das muss nicht bedeuten, dass ich ihm ins Gesicht sage, ich vergebe dir. Vielleicht kann das auch bedeuten, du nimmst ein Blatt Papier und schreibst auf, heute am 19. März 2023 vergebe ich dieser Person. Mit Ort, Datum und Unterschrift. Manche nennen das ein Vergebungszertifikat. Und das legst du am besten zu den Akten und schaust es zwischendurch wieder einmal an, denn die Erinnerung an das Unrecht, die wird wiederkommen. Dann musst du sagen, nein, am 19. März 2023 habe ich mich entschlossen, dieser Person zu vergeben und das mache ich nicht rückgängig, auch wenn die Versuchung dazu da ist. Menschen leiden unter Ungerechtigkeit und ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Aber wenn wir die Medaille einmal umdrehen, vielleicht kommen dir ja auch Situationen in den Sinn, wo du anderen Unrecht getan hast, wo du nicht Opfer bist, sondern Täter. Auch da gilt, ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Wenn dir bewusst ist, ich habe Unrecht getan, hast du ein schlechtes Gewissen. Das ist kein schönes Gefühl. Das Frieden ist etwas anderes. Du hast irgendjemand geschädigt, materiell, was Geld angeht. Du hast dich auf Kosten einer anderen Person oder Familie bereichert. Du hast mit Worten jemand Unrecht getan. Du hast ein schlechtes Gewissen und die Beziehung zum anderen ist belastet. Man kann einander nicht unbeschwert und im Frieden begegnen. Es hat mal jemand gesagt, wenn man sich begrüßt, sollte man sagen, Shalom, freust du dich, mich zu sehen, oder ist noch etwas zwischen uns offen? Freust du dich, mich zu sehen, oder steht da noch etwas zwischen uns? Und je nachdem, vielleicht ist es möglich, dieses Unrecht auszuräumen. Aber du weißt nicht wie. Dann wende dich doch an eine Person deines Vertrauens und sag, du pass auf, da ist was passiert oder ich habe etwas getan, vielleicht ist das schon länger her und es plagt mich. Kannst du mir helfen? Was soll ich tun? Habe ich nur ein überempfindliches Gewissen und du sagst mir, nein, du, das kannst du jetzt wirklich so auf sich beruhen lassen? Oder kannst du mir sagen, wie ich das ganz konkret angehen kann? Was wäre ein guter erster Schritt? Aber Ungerechtigkeit, das ist nicht nur etwas, was spontan zwischen zwei Menschen passiert. Ungerechtigkeit ist doch etwas, wie soll man sagen, was auch im System unserer Gesellschaft drin ist. Wenn man sich nur mal vor Augen führt, welche Personengruppen wie viel Geld verdienen, Lohn, vertraglich abgemacht. Das sind Menschen im Gastgewerbe, im Detailhandel, die arbeiten von morgens bis früh hart, die sind abends müde und kaputt, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen, die müssen zuverlässig arbeiten. Die dürfen je nachdem keine Fehler machen. Eine Frau, die an der Kasse sitzt, die muss richtig rausgeben, die muss den Kopf bei der Sache haben und die muss, auch wenn sie die Waren nur über den Scanner ziehen muss, die ist abends müde, die hat einige Zentner Gewicht bewegt an diesem Tag. Wieso verdient die viel weniger als ein Polizist, jemand, der im Büro irgendwo sitzt mit einer kaufmännischen Ausbildung oder vielleicht noch einer Weiterbildung? Ist das gerecht? Und es gibt auch Länderunterschiede. Soweit ich weiß, verdient ein Lokführer in der Schweiz relativ gut, ein Lokführer in Deutschland verdient relativ schlecht. Wenn man sich vor Augen führt, einer, der am Steuerknüppel eines ICE sitzt, mit 200, 250, 300 Stundenkilometer, der hat Verantwortung. Das ist ein großes Thema, worauf ich nicht weiter eingehen möchte. Aber es gibt auch noch andere Aspekte. Sich nicht auf Kosten eines anderen zu bereichern, dazu kann auch jeder von uns ein klein wenig etwas beitragen, nämlich mit dem, was wir einkaufen. Und seit geraumer Zeit gibt es ja Produkte mit einem Fairtrade-Label. Das heißt, dahinter steht eine Organisation, die das überwacht und sich dafür einsetzt, dass die Produzenten, die oft in anderen Ländern sind, in der dritten Welt, dass die fair entlohnt werden. Dass ich mich oder dass wir uns nicht auf deren Kosten bereichern. Das ist eine Situation, wo man einerseits sagen kann, ja Moment, ich kann ja nichts dafür. Ich habe diese Preise nicht ausgehandelt. Nein, und du profitierst aber trotzdem davon. Ich weiß aus eigener Erfahrung, als wir noch Kinder hatten und die klein waren, waren wir darauf angewiesen, günstig einzukaufen. Da ist eine wirtschaftliche Not dahinter und das gibt es heute auch noch und vielleicht sogar heute noch schlimmer. Aber wenn du sagst, eigentlich leiden wir keine existenzielle Not, dann sollte es dir doch ein Anliegen sein, dafür mit deinem Einkaufsverhalten dafür zu sorgen, dass auch der andere das bekommt, was ihm zusteht. Ich vermute, das ist in Deutschland noch verbreiteter als in der Schweiz, diese Sportart Schnäppchenjagd. Leute, die es eigentlich nicht nötig hätten, aber die immer schauen, wo ist was am günstigsten. Und jetzt wieder 10 Rappen gespart, 2 Franken gespart, 30% abgeschrieben. Das Motiv dahinter ist nicht, dass sie nicht genug Geld haben, sondern es ist wie ein Sport, wo man je nachdem noch mit anderen vergleicht, schau mal, halbe Preis. Das ist schräg, wenn man das zu einer Sportart macht, zu einem Wettbewerb. Da habe ich wieder mehr gespart. Versuch, mit deinem Verhalten anderen das zukommen zu lassen, was ihnen zusteht. Und damit kommen wir zu dem dritten Punkt. Ja, was heißt denn jetzt Gerechtigkeit Gott gegenüber? Gerechtigkeit Menschen gegenüber könnte man versuchen so darzustellen, zwei Menschen begegnen sich idealerweise auf Augenhöhe und sie handeln irgendwo einen Preis aus. Normalerweise, wenn wir einkaufen, dann steht da ein Preis drauf, da gibt es nichts mehr zu verhandeln. Aber wenn wir ein Auto kaufen oder irgendwelche andere Dinge, dann handeln wir einen Preis aus. Idealerweise sagen beide aus freien Stücken, ich bin einverstanden. Ich bin einverstanden, das ist fair, das ist gerecht. Dieser Gedanke, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, ist, wenn wir das auf Gott beziehen, völlig abwegig. Denn der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Gott und uns, können wir uns groß genug gar nicht vorstellen. Der ist schier unendlich. Und die Idee, Gott auf Augenhöhe zu begegnen, der ist sowas von daneben. Und wenn wir Gerechtigkeit in Bezug auf Gott versuchen wollen zu verstehen, dann müssen wir uns von dieser Idee völlig lösen. Kommt noch etwas anderes hinzu, nicht nur, dass da ein unendlicher Unterschied ist, auf der anderen Seite muss man sagen, Gott ist unendlich gut und unser Herz ist, so wie auch die Pumpe, die wir in unserer Brust tragen, unser Herz ist geteilt. Wir sind fähig zu so viel Guten, aber je nach Situation sind wir auch fähig zum Bösen. Die Idee, Gott auf Augenhöhe zu begegnen, ist völlig daneben und abwegig. Bildlich gesprochen müssen wir diese Veranschaulichung um 90 Grad drehen. Und das hat mit Begegnung auf Augenhöhe nichts mehr zu tun. Und da kommen völlig andere Gedanken und Realitäten in den Blick. Gerechtigkeit von Gott zu uns und von uns zu Gott, das hat damit zu tun, dass Gott Schöpfer Himmels und der Erde ist, dass er dir und mir und jedem anderen Lebewesen auf dieser Erde das Leben geschenkt hat und noch erhält. Jedem Lebewesen auf dieser Erde hat Gott das Leben geschenkt. Und dahinter steht seine grenzenlose Liebe. Jeder, der sich in der Natur oder mittels eines Films versucht zu veranschaulichen, wie wunderbar, wie herrlich, komplex und kompliziert die Natur und auch der Mensch gemacht ist, der wird irgendwann dahin kommen, dass man sagt, hey, der das gemacht hat, das ist ein sehr kreatives Wesen und der das gemacht hat, muss ein Liebhaber sein. Da ist so viel Weisheit und Liebe und Kreativität drin. Wenn man sich nur die Fülle der Blütenpracht anschaut, die in den nächsten Wochen wieder aufblüht. Der das gemacht hat, muss ein Liebhaber sein. Und viele Blumen, die sehen nicht nur gut aus, die riechen auch noch gut. Wozu das? Um den Menschen eine Freude zu machen. Gerechtigkeit Gottes hat damit zu tun, er hat Himmel und Erde und jedes einzelne Wesen geschaffen, aus einer grenzenlosen Liebe heraus. Und dieser Gott ist absolut verlässlich. Er steht zu seinem Wort und er steht zu seiner Barmherzigkeit und zu seiner Liebe. Gerechtigkeit Gottes, darin ist auch eingeschlossen, dass er uns zeigt, wie wir leben können und wie wir leben sollen, damit wir ein gutes Leben haben, damit wir ein Leben haben im Frieden. Ein Leben im Shalom. Und an vielen Stellen im Alten Testament ist der Gegenbegriff zu Gerechtigkeit ist nicht Ungerechtigkeit, sondern Gottlosigkeit. Und dann stellt sich die Frage, was heißt denn Gerechtigkeit von unserer Seite aus, Gott gegenüber? Eben nicht ihm auf Augenhöhe begegnen, sondern als Geschöpf. Gerechtigkeit Gott gegenüber heißt, dass ich mich auf ihn ausrichte mit meiner ganzen Person, mit meinem ganzen Wesen, mit meiner ganzen Existenz. Ich richte mich auf diesen Gott aus, auf seine Größe, seine Herrlichkeit und seine Liebe und Barmherzigkeit. Ich vertraue ihm. Ich diene ihm und ich halte seine Gebote. Und wenn du denkst, ja klar, ich tue viel Gutes, mit dem Hintergedanken, damit bei Gott wie Punkte zu machen. Und wenn du so denkst, dann bist du wieder in dieser Logik. Du sagst schon, ja, Gott ist größer als ich, aber ich versuche Punkte zu machen und meinen Wert bei ihm zu steigern. Das ist völlig abwegig. Wenn du so denkst, Entschuldigung, dann hast du keine Ahnung, wer dieser Gott ist. Wenn man eine Ahnung hat, wie groß und gewaltig dieser Gott ist, dann ist jeder Gedanke daran, mit guten Taten bei ihm Punkte machen zu wollen, sowas von daneben. Das ist nicht nur unlogisch, das ist irrational, das ist gegenstandslos. Es geht nicht um Werkgerechtigkeit. Gerechtigkeit Gott gegenüber ist eine Gnadengerechtigkeit. Und Jesus ist Mensch geworden und er war einerseits ein riesiges, großes Opfer von Ungerechtigkeit. Man hat ihn missverstanden, teilweise bewusst missverstanden, man hat schlecht über ihn geredet, man hat versucht, ihn zu überführen, dass er eine Irrlehre verbreitet, dass er ein Liberaler ist. Und als all das nichts gefruchtet hat, dann blieb nur noch der Beschluss, der muss sterben. Ja, was hat er denn Böses gemacht? Der muss sterben. Ja, aber was ist der Grund? Das ist ein Irrlehrer, der muss sterben. Ein Opfer von Ungerechtigkeit. Und wenn du ein Opfer von Ungerechtigkeit bist, dann darfst du dich wirklich an ihn wenden. Er weiß, was es heißt, Unrecht zu erfahren. Massives Unrecht. Und etwas vom Letzten, was er am Kreuz gesagt hat, das war nicht, ihr werdet schon noch sehen, ihr kommt ja schon an die Kasse. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der Weg des Schaloms. So hat er den Weg der Gerechtigkeit geebnet, den Weg der Versöhnung, der Wiederherstellung der Beziehung zu Gott und damit auch Wiederherstellung der Beziehungen untereinander und bis hin Wiederherstellung der Beziehung zur Natur. Und in Zeiten des Klimawandels, da spüren wir etwas davon, wenn die Beziehung zur Natur aus dem Gleichgewicht gerät. Und was da noch auf uns zukommt, das ist schon besorgniserregend. Und auf dieser Basis, was Gott in Jesus für uns getan hat, den Weg des Friedens gebahnt, das sollte für uns auch der Auftrag sein. Und jetzt gehe ich hinaus und auf der horizontalen Ebene im Umgang mit anderen Menschen möchte ich fair sein, ich möchte gerecht sein. Ich möchte den Shalom Gottes, den Frieden Gottes hineinbringen in meine Beziehungen, durch mich hindurch zu anderen Menschen. Du darfst, wenn du Jesus kennst, du darfst und du sollst ein Botschafter des Friedens sein. Die Menschen gerecht behandeln und da, wo du Opfer von Ungerechtigkeit bist, dass die Menschen an dir sehen können, wie geht man mit Ungerechtigkeit um? Wie gehst du mit Ungerechtigkeit um? Und ich habe den Eindruck, das könnte ein wichtiges Element sein im Blick von dem, was man geistliche Erneuerung nennt. Draußen ist ein Ständer mit den verschiedenen Exemplaren unserer Verbandszeitschrift. Ich weiß nicht, wer sie abonniert hat. Ihr könnt euch dort bedienen, das ist gratis. Geistliche Erneuerung ist etwas Wichtiges, was wir brauchen in der Schweiz, in Europa und auch in der VfMG. Und es hat zu tun mit Gerechtigkeit und mit Frieden. Ich möchte nicht alles auf das reduzieren, aber es hat auch damit zu tun. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein und zu überlegen, was heißt das jetzt für mich, für mein Leben? Was heißt das für mich, der ich vielleicht im Moment sehr stark spüre, ich bin ein Opfer von Ungerechtigkeit? Was heißt das, wenn du im Moment stärker vor Augen ist, ich bin ein Täter von Unrecht und von Ungerechtigkeit? Was heißt das für deine Gottesbeziehung? Was möchte Gott dir jetzt zusagen? Wo möchte er dir einen Impuls geben für einen nächsten Schritt? Sind wir einen Moment still. Großer und allmächtiger Gott, unser gerechter Vater im Himmel, Schöpfer Himmels und der Erde, du hast dich uns in Jesus zugewandt und uns in ihm einen Weg geebnet zum Frieden. Dass die Ungerechtigkeit, die zwischen dir und uns besteht, ausgeräumt werden kann. Und du gibst uns den Auftrag, Gerechtigkeit und Frieden in diese Welt hineinzutragen, in unser persönliches Umfeld und überall dort, wo wir etwas bewirken können. Ich bitte dich für die unter uns, die unter Ungerechtigkeit leiden, Herr Jesus, dass du ihnen nahe bist und dass du durch deinen guten Heiligen Geist deinen Frieden tief in ihre Herzen hineinsenkst und der dort zu einer Realität werden kann und den Weg ebnet zu Vergebung und, wenn es sein kann, zu Versöhnung. Und dort, wo wir schuldig geworden sind, Herr Jesus, da hilf uns, dass wir ausräumen können, was wir an Unrecht getan haben. Und zeig uns, mach uns sensibel im Alltag dafür, wie wir anderen Menschen fair begegnen können, wie wir durch unser Leben, durch unser Handeln ein Stück Gerechtigkeit Wirklichkeit werden lassen können. Leite uns durch deinen guten Geist. Gib uns die Kraft, die wir brauchen, und immer wieder auch deinen Frieden und die Liebe zu dir und zu den Menschen. Amen.